Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Endlich wieder Bundesliga. Die Ausgangslage, eine Mannschaft im Abstiegskampf trifft auf ein Team, das um die Champions-League-Plätze spielt und als klarer Favorit anreist. Mit im Bus Ole Werner, der an die Weser zurückkehrt, und das Ergebnis ernüchternd. Werder verliert, wie schon in 13 Pflichtspielen zuvor, gegen Leipzig mit 2:1. Vor allem, weil der Mannschaft von Daniel Thun die Kaltschnäuzigkeit fehlt. Es ist und bleibt die Chancenverwertung, die einen großen Anteil am Spielverlauf hat. Aber es sind auch weitere Szenen, die dazu führen, dass Werder nicht einmal ein Unentschieden holen kann. Und dann sind da auch noch die klaren Worte in der Halbzeit. Mitchell Weiser zählt den eigenen Verein an. Ihr merkt schon, die Osteredition des Nachspieldeichs hat es in sich. Eure Nachrichten gehen wie immer an unsere WhatsApp, die 0160 98213 mal die 8 und die 4, und die werden uns heute tragen. Den Osterdienst der Deichstube, zumindest im Stadion, verrichtet mein Deichstubenkollege Malte Bürger. Ja, Werder im Vielfaltstrikot gegen Leipzig, war das auch Vielfalt auf dem Feld? Ins Nest gelegt zumindest, wurde ja punktemäßig nichts. Und damit erstmal Moin an dich, Malte.
Moin, genau. Und frohe Ostern in die Runde. Ja, Vielfalt auf dem Trikot, hast du schon gesagt, Vielfalt auf dem Platz. Ja, tue ich mich auch ein bisschen schwer. Also sicherlich, was die Personalien an sich angeht, war jede Menge Vielfalt da. Aber was man dann spielerisch gesehen hat, war doch weitgehend eindimensional mitunter. Am Ende wurde viel über individuelle Qualität gesprochen, die den Ausschlag gegeben hat. Ich denke, da ist sicherlich auch was dran. Nichtsdestotrotz hat Werder Chancen und Gelegenheiten gehabt, gegen einen sicherlich nicht übermächtigen Gegner an diesem Tag ein deutlich besseres Resultat zu erzielen. Aber da gab es eben Gründe für, warum das nicht geklappt hat.
Ja, da hätte tatsächlich was gehen können. Jörg hat sich bei uns gemeldet und fasst das Spiel, wie ich finde, ganz gut zusammen.
Das ist die Chronik der Saison gewesen, dieses Spiel wieder. Unfassbar alles mit drin. Vorne absolut harmlos, hinten Verletzungspech, wobei wieder eine schwache Schiedsrichterleistung dabei war. Voll unterlaufen bei dem Foul am Pieper meines Erachtens. Im Mittelfeld ideenlos, Romano Schmidt wieder nichts. Mangula wusste überhaupt nicht, wo er laufen muss überhaupt. Aber das Problem ist eben ganz einfach vorne. Sehr erfrischend die Worte von Mitchell Weiser in der Halbzeit. Fahrlässig hätte der Verein gehandelt während der Pause zu dieser Saison.
Ja, damit hat Jörg uns im Grunde schon die komplette Agenda geliefert. Aber wir gehen mal Punkt für Punkt durch. Vorne harmlos, hieß es da gerade. Im Mittelfeld ideenlos, hinten Pech. Ja, und dann auch noch ein Schiedsrichter, der vielleicht nicht so pfeift, wie man sich das als Werder-Fan wünscht. Was davon wiegt für dich am schwersten?
Ja, also Schiedsrichter wiegt am wenigsten. Man konnte sich da sicherlich über die ein oder andere Situation ärgern, aber da jetzt das große Fass aufzumachen und zu sagen, der hat jetzt einen großen Anteil daran gehabt, dass Werder verloren hat, sehe ich nicht so. Es ist sicherlich dann bei den anderen Komponenten Summenspiel aus allem. Also die Harmlosigkeit ist definitiv weiterhin ein Problem, vor allem auch wie umständlich da die Angriffe teilweise vorgetragen werden. Ich fand zum Beispiel, Justin Ginma hat 2-3 Aktionen gehabt, wo er wirklich sein Tempo eigentlich ausspielen kann, aber dann selber der Laufweg einerseits nicht stimmt und dann auch er sich quasi nicht seiner Stärken treu bleibt und ihnen vertraut und diese ausspielt, sondern abbremst. Und in dem Moment, in dem er abbremst und das Tempo weg ist, ist dann auch die komplette Situation meistens dahin, weil er sich dann für eine falsche Option entscheidet. Romano Schmid 2 Chancen gehabt, da waren auch die Abschlüsse einfach nicht gut genug. Also ja, die Harmlosigkeit ist dann definitiv ein Thema. Mittelfeld fand ich noch ganz in Ordnung, muss ich sagen. Da ist es weitgehend gelungen, das Zentrum einigermaßen dicht zu haben, sodass die Leipziger da gar nicht so zum Zuge kamen. Und hinten in der Abwehr ist es dann halt einfach wirklich bitter, was Werder da seit Wochen, seit Monaten quasi immer wieder improvisieren und durchschleppen muss. Spieler, die dabei sein sollen, sind es dann plötzlich doch nicht. Ein Amos Pieper, ja, wirklich absoluter Pechvogel, muss man ja mittlerweile sagen, ist dann plötzlich da, obwohl er eigentlich gar nicht spielen sollte, kracht dann da echt übel auf den Boden und wird dann da rausgenommen. Also es läuft echt an einigen Stellen gerade nicht rund und genau deshalb steht Werder aber auch da in der Liga, wo sie sie stehen.
Ja, die Chronik der Saison trifft es damit sehr gut. Es ist ja so eine Rückkehr zu alten Mustern, beziehungsweise die alten Muster fortgesetzt im Grunde. Auch wenn man so auf die Analyse des Spiels schaut, und das tun wir ja immer mit unserem Taktikfuchs Tobias Escher, das tun wir auch heute. Der liest die Partie nämlich wie kein zweiter, und hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremen war gegen RB Leipzig nicht systematisch unterlegen. Dennoch kamen sie einem Punktgewinn nur in den Schlussminuten nahe. RB Leipzig hat es geschafft, die individuelle Qualität besser auf den Platz zu bringen. Beide Teams haben in einer sehr ähnlichen Formation gespielt. Mit Ballbesitz war es eine Art 4-3-3. Gegen den Ball haben sich beide Teams in einem 4-4-2 aufgestellt. Bei Werder Bremen war es Leonardo Bittencourt, der auf die Zehnerposition vorgeschoben hat und so ein bisschen versucht hat, die Kreise von Seiwald zu stören. Damit hat Werder es ganz gut geschafft, im Mittelfeld den Gegner wirklich in Duelle zu zwingen. Leipzig musste häufig den Ball direkt hinter die Abwehrkette nehmen, was ihnen gar nicht so gelegen kam. Diese Bälle kamen nur selten bei einem Spieler an. Andererseits galt dasselbe auch für Werder Bremen. Sie haben zwar versucht, im zentralen Mittelfeld mit Bittencourt und mit Puertas zwischen den Linien zu attackieren. Sie haben auch versucht, von links Schmid immer wieder in die Mitte ziehen zu lassen. Dafür ist Demann sehr weit nach vorne gegangen. Aber dieser Versuch, da in der offensiven Zentrum eine Überzahl herzustellen, die hat nicht so richtig gefruchtet. Es war dann eben die Leipziger, die mit ihrer ersten Chance ein Tor gemacht haben, kurz nachdem Werder Bremen die eigene erste Chance hat liegen lassen. Werder hatte nur in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit ein wirkliches Übergewicht. Da hat dann Leipzig angefangen, sehr passiv zu verteidigen. Das hat Werder Bremen ganz gut ausgenutzt. Jetzt sind sie wirklich in die Räume zwischen den gegnerischen Ketten gelangt. Blöd nur, dass sie nach der Pause direkt wieder dieses gut funktionierende Mittelfeld komplett einmal umstellen mussten durch die Verletzung von Pieper. Dadurch ist dann Lienen nach hinten gerückt. Man hatte ein neu formiertes Mittelfeld, das hat nicht mehr so gut funktioniert. Und dann kam ja auch direkt das zweite Leipziger Tor mit der zweiten Chance. Nur zum Schluss, als dann Werder alles nach vorne geworfen und den Ball vorne reingeschlagen hat, kam er noch zum 2-1. Ansonsten aber hat Leipzig das sehr routiniert gemacht und eben die wenigen Chancen genutzt, was Werder nicht gelungen ist. Deshalb die verdiente Niederlage.
Ja, wenn man Tobi jetzt zuhört, erstmal danke dir, Tobi, dann klingt das ja fast paradox. Werder war nicht klar unterlegen. Ich sage nur 13-7 Torschüsse, das zeigt die Statistik, und verliert trotzdem wieder. War für dich auch die Verletzung von Amos Pieper der eigentliche Kipppunkt, also der Moment, in dem aus so einem offenen Spiel dann plötzlich wieder so diese typische Werder-Niederlage resultiert?
Jein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite ist es natürlich, bitter, wenn du da so eine verlässliche Kraft hinten drin hast, die auch ganz gut zurückgekommen ist nach ihrer langen Verletzungspause. Also das war ihm ja definitiv hoch anzurechnen. Und natürlich ist es dann bitter, dass du kurz nachdem er raus muss, fängst du dir sofort das 0-2. Und dieses 0-2, da hast du gemerkt, da wurde der Mannschaft dann so ein bisschen der Stecker gezogen. Jetzt danach weitgehend, sage ich mal, ordentlich gemacht halt. Also es brannte nicht weiterhin lichterloh. Es gab dann noch diese eine Chance am Ende, wo Leipzig wirklich endgültig den Deckel schon hätte drauf machen können. Aber ansonsten hat Werder da nicht so viel zugelassen. Also das ging, aber man war halt nach vorne weiterhin nicht zwingend genug. Und deswegen, dass es vorne nicht läuft, obwohl die Chancen ja da waren, wie du eben auch gerade gesagt hast, das dann daran festzumachen, dass Amos Pieper hinten gefehlt hat. Nee, aber natürlich macht es insgesamt was mit einer Mannschaft, wenn du wieder umstellen musst, wenn so ein Amos Pieper, der eigentlich gar nicht spielen sollte, plötzlich da ist und dann raus muss, weil er hatte so ein leichtes Schwindelgefühl, haben wir hinterher in Erfahrung bringen können. Also das war dann natürlich auch Vorsichtsmaßnahme, hat am Kopf was abgekriegt. Also wenn es nicht läuft, ne, dann läuft es halt nicht. Und das kriegt Werder brutal zu spüren, weil eben dieser Kader auch so zusammengestellt ist, wie er zusammengestellt ist. Und du teilweise eben so reagieren muss, wie du jetzt reagierst, dass ein Amos Pieper früher zurückkommen muss als eigentlich geplant, dass ein Niklas Stark wochenlang immer spielen musste, obwohl er eigentlich nicht bei 100% war, jetzt halt auch wieder ausfällt, dass du Spieler hast wie Maximilian Wöber, auf den du dich gar nicht verlassen kannst, weil der irgendwie andauernd verletzt ist. Also das sind natürlich alles Probleme, die sich jetzt durch eine Saison durchziehen, über die wir schon sehr häufig gesprochen haben, die man, ich will nicht sagen, jetzt auch vernachlässigen kann, weil in den kommenden Wochen geht es nur noch darum, diese Mannschaft drin zu halten. Und wichtig ist dann aber, dass eben die richtigen Lehren daraus gezogen werden.
Ja, Werder fährt tatsächlich sinnbildlich auf der letzten Rille, könnte man auch sagen. Und du hast es gerade gesagt, ne? Es ist die fehlende Konstanz. Also die Spieler können nicht mal ein System konstant durchspielen, weil permanent reagiert werden muss auf Verletzungspech oder eben Ausfälle, die während des Spiels zu verkraften sind. Wie geht's denn Amos jetzt? Also du hast gerade von Schwindel gesprochen. Weißt du schon Näheres? Wir zeichnen ja heute tatsächlich sehr, sehr zeitnah nach dem Spiel auf. Ganz einfach, weil wir uns so ein bisschen Ostersonntag auch gönnen wollen, wir zwei. dabei, ne?
Das stimmt, das stimmt. Die ersten, also eine richtige Diagnose gab es noch nicht. Also es wurde vermutet so Richtung, ja, vielleicht irgendwie Gehirnerschütterung, wenn es schlecht läuft. Also wie schnell er wieder da sein kann, steht noch nicht fest. Wie gesagt, es gab da diese Schwindelgefühle. Mhm. Er wirkte ja auch ein bisschen benommen, als er vom Feld musste. Da wird man eben sehen müssen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Das Gleiche ist auch mit den anderen beiden, Karim Koulibaly und Jens Day, die ja beide eigentlich erwartet worden waren in der Aufstellung. Auch Daniel Tune hat nach der Partie gesagt, er war bis gestern, also Freitagnachmittag, war er noch davon ausgegangen, dass die beiden spielen könnten und dann muskuläre Probleme bei beiden aufgetreten, die einen Einsatz nicht möglich machten. Und auch da hat Daniel Tune hinterher gesagt, ich weiß wirklich nicht, wie lange das jetzt wieder dauern wird. Und du merkst ihm natürlich auch an, dass er da alles andere als begeistert von ist, dass er jetzt wieder improvisieren muss. Und selbst dieses Team aus dem Wolfsburg-Spiel von vor 2 Wochen, das ja auch schon nicht, sag ich mal, optimal aufgestellt werden konnte, aber immerhin diesen Sieg geholt hat, dass du das jetzt auch schon wieder verändern musstest. So wie du schon sagst, es gibt einfach diese personelle Konstanz bei Werder nicht, dass du einfach mal sagst, okay, jetzt haben wir dieses Spiel so absolviert und eine Partie später können wir mit derselben Elf wieder an den Start gehen. Diese Verlässlichkeit hast du bei Werder einfach nicht.
Es sind meine Unworte der Saison. Muskuläre Probleme. Also wer von euch kann das noch hören? Niemand wahrscheinlich. Aber mal zurück zur Leistung von Werder und zu den möglichen Gründen für die Niederlage. Jan aus Berlin, der übrigens findet, dass das ein stabiler Auftritt war, von dem du dir aber dann punktemäßig trotzdem nichts kaufen kannst, macht folgendes Thema auf. Und ich finde das total spannend, weil wir das aus der Perspektive, glaube ich, so noch nicht betrachtet haben im Nachspieldeich. Er schreibt, der größte Unterschied heute ist die Schussqualität. Nusa und Romulo schießen scharf und präzise und treffen das Tor. Bei Schmid zweimal, Puertas, Lien und Musa fehlt immer eines von beiden. Dann hat er noch im Nachsatz geschrieben, Musa hat gerade getroffen, also den nehmen wir nur so halb mit rein. Aber immerhin auch 2 Chancen, die er nicht reingemacht hat. Erstmal, Jan, danke für den spannenden Punkt, den du reinbringst. Wir reden ja seit Wochen tatsächlich über dieses Thema Chancenverwertung. Und jetzt setzen wir mal ein bisschen früher an, also bei der Qualität der Abschlüsse selbst. Malte, wenn du dir die Szenen anschaust, also Leipzig schießt klar, sauber mit Druck ab. Bei Werder fehlt entweder eben die Präzision oder die Schärfe. Gehst du dann da mit, also mit dem, was Jan uns da reingeworfen hat?
Ja, ich finde auch, dass das ein guter, interessanter Punkt ist. Definitiv gehört das zur gesamten Abschlussqualität hinzu, wie geschossen wird. Und wenn man die Schussversuche von Romano Schmid da gesehen hat, vor allem diese 2. Chance, die er hatte, auch auf diesen kurzen Pfosten, das ist einfach zu wenig. Das ist nicht zwingend genug. Und das ist dann, glaube ich, auch der Unterschied, weshalb so viele Zuschauer sich auch gefreut haben, als man dieses Tor von Salih Musa in der Schlussphase gesehen hat. Da war ein Spieler, der wollte diesen Ball mit aller Macht ins Tor unterbringen. Und hat dann dementsprechend auch abgeschlossen. Und diesen Bewegungsablauf, diese Galligkeit, diesen unbändigen Willen, das fehlt halt manchmal. Ich will dann mit niemandem absprechen, dass er nicht auch ein Tor schießen will. Also natürlich will ein Justin Ginmar, wenn er da unterwegs ist und seine Schusschance hat, unbedingt das Tor erzielen. Aber da ist definitiv die Schussqualität ein Punkt, weil die Bälle dann manchmal gar nicht erst aufs Tor gehen oder so wie im Fall von Romano Schmid einfach viel zu schwach sind. Und das ist sicherlich ein Punkt, an dem gearbeitet werden muss, an dem auch im Training immer wieder mal gearbeitet wird. Also Keke Top Beispiel, jetzt natürlich gerade mit Kreuzbandriss raus, aber das war auffällig in den Trainingseinheiten, weil man auch da mit den Abschlüssen nicht zufrieden war, weil ihm ja auch immer zu Recht vorgeworfen wird, dass er mehr Gewalt als Technik walten lässt. Da wurde in vielen Trainingseinheiten wirklich explizit darauf hingewiesen, Junge, peile den Raum in der Nähe des Pfostens an, um den Ball dort unterzubringen und lieber ein bisschen km/h weniger, aber dafür präzise dahin Abschlüsse versenken. Und das ist was, wo auch Justin Ginmar dran arbeitet und wo auch all die anderen dran arbeiten, aber sie kriegen es im Spiel nicht hin, zwingend genug den Abschluss zu machen. Insofern bin ich da voll bei Jan. Guter Punkt.
Ja, dann gucken wir uns den Goalgetter doch mal ein bisschen genauer an. Salih Musa, es war sein 3. Bundesligaspiel. Der hat gerade mal 24 Minuten Erfahrung insgesamt in der ersten Liga gesammelt und dann gleich 3 Torchancen gegen Leipzig. Das ist also quasi so ein Typ, der noch grün hinter den Ohren ist, aber eiskalt vorm Tor. Trifft ja dann, hast du gerade gesagt, in der 90. plus 4. Und das war für dich dann auch der Anlass, Daniel Tune mal nach seinen Qualitäten zu fragen. Hören wir mal rein, wie die Antwort ausfällt.
Bei Salim ist es einfach so, ja. Man merkt, dass der Junge will. Wir haben ihm was gegeben vor ein paar Wochen, aus der Not geboren. Jetzt ist es einfach so, aus der Not hat er gezeigt, dass er da ist, dass er kann. Heute hat er noch mehr bekommen. Und wenn man sich dann so nimmt, dann wird er in Zukunft auch noch viel mehr bekommen. Und ich glaube, das in der Unterscheidung vielleicht ja die Konsequenz. Er hat trotzdem zwei vorher liegen lassen, aber ja, es macht Spaß, mit dem Jungen zu arbeiten. Ist ein Junge aus der eigenen Jugend, der hier ausgebildet worden ist. Das kann ein Weg sein. Aber ich sage auch noch, er hätte heute sicherlich sein Debüttor eingetauscht gegen 3 Punkte.
Wenn man Daniel Thun so hört, klingt das ja nach einem Spieler, der sich gerade selbst die Türen aufstößt. Zeitgleich versteckt war sowas wie eine kleine Mini-Kritik, dass er 2 Chancen hat liegen lassen. Welche Rolle traust du denn Musa in den kommenden Wochen zu? Ist das jetzt so jemand für gezielte Joker-Momente? Oder würdest du sagen, nee, das ist ernsthaft einer, der sich jetzt Richtung Startelf spielen kann? Ganz einfach deshalb auch, weil Keke Top langfristig ausfällt und weil Milosevic immer noch nicht voll und ganz wieder auf dem Feld steht.
Ja, zunächst einmal so als Trainer musst du das, glaube ich, machen, dass du dann auch, bevor so ein Spieler so richtig hochgejubelt wird, du dann auch noch mal kurz einbaust, was er besser machen kann. Insgesamt gab es da schon wirklich sehr, sehr viel Lob. Auch Clemens Fritz hat beispielsweise noch gesagt, Salih Musa ist vom Typ her überhaupt niemand, den man jetzt irgendwie einfahren und irgendwie runterholen muss, sondern der ist sehr geerdet, sehr lernwillig und weiß seine Situation genau einzuschätzen. Und ich glaube, das ist auch jetzt der große Pluspunkt. Jeder hat betont, mit dem wir heute gesprochen haben, er will unbedingt, total netter Typ, der wissbegierig ist, der lernbegierig ist, der aber auch weiß, wo er hin will und er will unbedingt in dieser Liga halt jetzt Fuß fassen oder in dieser Mannschaft und zeigen, was er kann. Und da ist diese Situation natürlich jetzt für ihn gemalt und ich glaube auch, dass er mehr Spielanteile bekommt. Auch das hat Daniel Thun gesagt. Wenn du etwas bekommst und es dann so nimmst, wie du es getan hast, dann ist die Chance sehr groß, dass du demnächst noch etwas mehr bekommst. Also ich glaube, es wird nicht zwingend bei Kurzeinsätzen bleiben, sondern der weist gerade nach, dass er schon ein Mann für 30, vielleicht auch 45 Minuten ist. Natürlich sind jetzt die ersten Stimmen schnell da, die sagen, gut, die anderen Stürmer sind auch nicht so gut, hau den schnell in die Startelf. Da bist du als Trainer natürlich vorsichtig, einerseits, weil du den jungen Mann dann nicht sofort verheizen willst und dann muss man eben auch sagen, die Liga ist auch immer noch neu für ihn. Zudem, in den vergangenen Monaten hat er auch deshalb noch nicht so stattgefunden, trotz seines großen Talents, weil er halt auch immer wieder verletzt war. Und wenn wir darüber reden, dass bei Werder viele Spieler gerade angeschlagen sind, weil sie zu viel machen müssen, was ihrem Körper zugemutet ist, dann ist es vielleicht bei Salih Musa ganz gut, dass man da nicht direkt sagt, jetzt hauen wir den auch noch für 90 Minuten rein und gucken mal, ob sein Körper das alles aushält, sondern bauen den behutsam weiter auf, geben ihm aber zeitgleich die Minuten, in denen er sich dann intensiv voll reinhauen kann. Und wenn das so passiert, wie es jetzt passiert, dann ist das sicherlich eine gute Option und eben für den Trainer ein super Zeichen, nicht erst ab, sage ich mal, Minute 75 oder 80 zu reagieren, sondern in dem Wissen, wow, der Salih Musa, der fühlt sich hier so langsam ganz wohl in der Bundesliga, dem kann ich eben auch mehr Minuten geben. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn er deutlich mehr Spielzeit bekommt. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn es die Partie zulässt. Naja gut, und die Personalprobleme weiterhin bei Werder so bleiben, wenn er halt irgendwann mal auftaucht. Dafür muss er halt jetzt aber Woche für Woche noch zeigen, dass dieses Niveau wirklich haltbar ist. Ist das der Fall, wird man irgendwann auch nicht mehr an ihm vorbeikommen.
Also ein bisschen wie so ein Küken im halb aufgebrochenen Ei, wenn wir jetzt mal so im Osterjargon sind.
Auf jeden Fall. Also zumindest einer, als so ein Spieler, der total viel Hoffnung macht für die Zukunft. Also da ist man wieder einer, der so richtig ranreifen könnte. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen aus dem erweiterten Werder-Umfeld, der zu mir gesagt hat, boah, wenn alles gut läuft, dann wird das der nächste Woltemade. Also keine Ahnung, ob das wirklich mal irgendwann eintritt, aber er bringt zumindest körperlich eine Menge mit und wenn er diese Gier, diese Leichtigkeit, die er jetzt noch an den Tag legt, weil ihn auch diese ganz großen Werder-Probleme vielleicht alle noch nicht so belasten, wenn er das konservieren kann, dann ist das ein Spieler, der das Potenzial hat, Fans und Verein gleichermaßen über in den nächsten Jahren sehr zu erfreuen, glaube ich sehr.
Jetzt hast du im Grunde zum Teil schon die Frage von Luis aus Utrecht beantwortet. Er hat nämlich geschrieben, Musa schafft in 20 Minuten leider mehr Gefahr auszustrahlen als Keke Top in einer kompletten Saison. Habe mich gefragt, warum der nicht früher gebracht wurde. Ab dem 0:2 war doch klar, wie Werder jetzt spielen muss. Also, du hast jetzt zum einen gesagt, warum so entschieden wird, dass er auch noch ein Stück weit geschützt werden soll, dass er eben auch noch nicht so weit ist, dass er über 60 Minuten gehen kann. Aber trotzdem nochmal nachgefragt, ist das im Nachhinein für dich ein Timingfehler von der Bank oder erklärt sich das jetzt auch ein Stück weit aus dem Spiel heraus und eben aus dem, was du eben bereits erwähnt hast?
Ja, genau. Also nominell, egal, auch wenn Jovan Milosevic jetzt ein bisschen angeschlagen ist, gehst du als Trainer natürlich erstmal davon aus, auch wenn das Alter da annähernd gleich ist, der ist schon erfahrener, der hat schon mehr erlebt. Das ist ein Spieler, dem du eher vertraust. Jetzt sind die beiden ja zeitgleich gekommen, was ich auch für einen richtigen Zug hielt, weil einfach jetzt so eine Phase war, wo du dann wirklich nochmal mehr gebracht hast. Und vorher hast du halt einen Samuel Mbangula gebracht für einen Marco Grüll, der wirklich an diesem Tag enorm enttäuscht hat, in der Hoffnung, dass da ein bisschen mehr mehr Schwung reinkam. Der blieb jetzt leider auch aus. Also deswegen kann ich schon verstehen, dass der Trainer so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und eben unter den Vorzeichen, die für einen Salim Musa im Vorfeld dieser Partie galten, hätten sich, glaube ich, auch viele verwundert die Augen gerieben, wenn er plötzlich sehr viel mehr Spielzeit bekommen hätte. Aber jetzt hat er eben dieses Ausrufezeichen gesetzt. Und am Ende liegt es an ihm selber. Also wenn er diese Leistung, wie gesagt, jetzt über Wochen zeigen kann, dann wird er automatisch mehr spielen und dann werden wir auch alle ein genaueres Bild von ihm bekommen und einschätzen können, okay, war das jetzt wirklich nur eine Eintagsfliege oder bringt er das jetzt Woche für Woche? Und das ist er jetzt schon so weit, ein verlässlicher Faktor zu sein oder vielleicht dann doch erst ab nächster Saison.
Und wo wir gerade bei durchdachten Handlungen sind, lass uns über Boniface sprechen, der zurück ist. Ja? Präsenter denn je, könnte man sagen. Ich habe es ja tatsächlich für einen April-Scherz gehalten. Viele von euch vielleicht auch. Dann habe ich aber gemerkt, nee, das meinen die tatsächlich ernst. Hat sich Boniface seit seinem ersten Werder-Kapitel jetzt so stark verändert oder ist das ein Comeback mit Plan?
Ja, mich hat's tatsächlich gewundert, in welcher offensiven Redeweise auch beim SV Werder plötzlich darüber gesprochen wurde, dass man hofft, dass Victor Boniface noch helfen kann. Nachdem in den letzten Wochen nach dieser OP, die es da gab, am Knie und dem Knorpelschaden ja eher gesagt wurde, okay, der macht für uns kein Spiel mehr, wird leider so sein. Okay, klar, die Reha ist jetzt besser verlaufen und Victor Boniface ist sehr schnell wieder in der Lage, auf dem Platz zu stehen. Aber da gehört ja noch ein bisschen was dazu. Es geht einerseits um die gesamtkörperliche Verfassung und dann geht es aber auch darum, wie belastbar ist dieses Knie insgesamt. Und da hat es mich schon sehr gewundert, dass Werder da so vorangeschritten ist und gesagt hat, okay, der kann uns vielleicht noch mal helfen, weil das erzeugt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und was diese Erwartungshaltung, die hat dann dazu geführt, dass die Leute, die sich unter der Woche, und das waren diesmal ja wieder ein paar mehr durch die Ferien, die wir haben, da sind wieder deutlich mehr Zuschauer am Trainingsplatz, dass gerade die Kinder zwar Boniface gefeiert haben und so abgekultet haben und immer wieder seinen Namen gerufen haben, aber viele Erwachsene sich auch gewundert haben, so wirklich körperlich fit sieht er nicht aus. Und auch die Verantwortlichen haben es ja mittlerweile gesagt, da muss sicherlich das ein oder andere Gramm vielleicht runter und am Fitnesszustand muss gearbeitet werden. Aber auch das, ohne dass ich jetzt Victor Boniface da großartig in Schutz nehmen will, klar muss der körperlich nachbessern, aber man darf eben nicht vergessen, dass es noch keine 3 Monate her, dass der eine Knie-OP hatte. Also ich weiß nicht, was die Leute erwartet haben, wie er jetzt zurückkommt, in welchem Zustand. Also er war vor seiner Knie-OP nicht in der besten körperlichen Verfassung und ist es auch jetzt nicht. Insofern, das wird ein Spieler sein und damit sind wir ganz anders als Basali Musa, der wirklich nur, glaube ich, für die Schlussphase einer Partie in Frage kommt, wenn es spitz auf Knopf steht, du liegst 0-1 zurück oder es steht 1-1 und vorne schlägst du eine Flanke nach der anderen und stürmst nochmal rein und hoffst, dass vielleicht irgendein Ball entweder direkt auf den Kopf von Victor Boniface oder fällt oder zumindest so vor die Füße, dass er den Weg freiräumen kann, weil dafür ist sein Körper definitiv in der Lage. Und wer weiß, also die ersten Unken ja schon, warten wir 2 Wochen ab, wenn der nachher das Nordderby entscheidet für Werder, dann ist er der Held. Soweit würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, aber wenn es da wirklich knapp steht vor Schluss, also mich würde es auch nicht mehr wundern. Ich habe in dieser Saison jetzt mittlerweile schon so viel Kurioses erlebt, wenn da tatsächlich Victor Boniface irgendwann ausläuft. Was ich ausschließen würde, ist tatsächlich, dass wir nochmal in diese Lage kommen, wie in der Hinrunde, wo es dann plötzlich dieses völlig ungleiche Sprintduell gab, wo Victor Boniface auf 20 Meter Vorsprung 40 verloren hat. Dazu wird es, glaube ich, nicht mehr kommen. Es sei denn, da passiert jetzt dann wirklich noch eine körperliche, weiß ich nicht, Wunder. Veränderung. Insofern tatsächlich vielleicht ganz gut, dass mit Salim Musa da jemand in der Hinterhand ist, der wesentlich jünger, fitter und wer weiß, vielleicht auch gieriger ist.
Aber ist ja interessant, was du hier für Kausalketten für theoretische aufmachst. Vielleicht mal so ganz lösungsorientiert gefragt. Wie schnell würde man den denn jetzt auch körperlich wieder fit kriegen? Also wenn der jetzt in den nächsten Wochen nur noch Quark und Pinkel bekommt zum Beispiel.
Ja, also am Ende liegt's, da bin ich voll bei den Verantwortlichen, das liegt am Ende an ihm. Also natürlich wird man ihm auch schon in der Hinrunde einen gewissen Plan an die Hand gegeben haben, an den er sich zu halten hat. Und man wundert sich ja schon, dass nicht mal kleine Fortschritte zu erkennen sind. Ich kenne nun nicht seinen Lebenswandel, kann ich nicht beurteilen, aber Max Kruse hat es ganz treffend unter der Woche gesagt, wenn man von jetzt auf gleich dann beschließt, jetzt mit ein bisschen hartem Training nehme ich 10 Kilo ab oder wie viel es auch immer am Ende sein sollen, dann geht das nicht so einfach. Das hat er selber damals gemerkt, weil er war ja auch jemand, der, ja, wo immer gestritten wurde, ist er nun in einem fitten Zustand oder nicht. Und sicherlich muss man da eigentlich ein bisschen mehr in Vorleistung gehen oder sich jetzt halt voll reinhängen, wenn du wirklich ein Faktor bleiben willst. Deswegen, ich glaube, wir werden noch sehr lange über diesen über den körperlichen Fitnesszustand von Victor Boniface sprechen. Und deswegen nochmal, um den Kreis zu schließen, wundert es mich, dass diese Fallhöhe da aufgebaut wurde und man gesagt hat, der wird uns vielleicht nochmal helfen können, weil das sehe ich noch nicht. Da muss dann halt wieder alles zusammenpassen, dass es wirklich so weit kommt.
Was wir morgen auf jeden Fall machen, ist Gönnung pur, oder? Wir zwei können es uns ja leisten. Uns fragt ja keiner, wie wir hinterm Mikro aussehen. Das finde ich auch gut. Deswegen liebe ich diesen Job so. Du hast jetzt gerade die Verantwortlichen angesprochen. Es gab in der Halbzeit ein Interview, das schon jetzt sehr hohe Wellen geschlagen hat.
Oh ja.
Mitch Weiser hat Tacheles gesprochen. In der Halbzeitpause bei Sky hat er sich zum Verein geäußert, klare Worte gefunden, gesprochen von fahrlässigen Entscheidungen seitens des Vereins. Und das sind Aussagen, die im Profifußball aus dem Mund eines Spielers ja eher Seltenheitswert haben. Viele von euch begrüßen das und haben uns folgende Beiträge geschickt. Wir starten mit Mario, der schreibt, diese Aussagen sprechen Bände. Damit hat er direkt die Handlungsweise des Vereins im Sommer kritisiert und damit auch sehr deutlich zu verstehen gegeben, wie falsch er das Ganze findet. Zudem hat er sogar noch die mangelnde Qualität im Sturm benannt, was ja durchaus richtig ist, egal was andere dazu sagen. Ich finde es extrem mutig und auch richtig, dass endlich einmal jemand im Verein die Wahrheit ausgesprochen hat. Das Problem, dem ich fassungslos gegenüberstehe, bleibt allerdings. Die führenden Köpfe im Verein sind immer noch der Meinung, dass Clemens Fritz mit seinem Team gute Arbeit leistet. Warum wird in diesem Bundesliga-Verein nicht gehandelt? Ja, da sind viele Punkte drin. Erstmal können wir festhalten, das ist ein ziemlicher Paukenschlag von Mitch. Kannst du dir erklären, was ihn bewogen hat, so deutlich Kritik zu äußern? Ich meine, im Grunde fragt man sich das, warum er genau jetzt den Finger in die Wunde legt, denn er ist kurz davor zurückzukommen, hat den Rückhalt des Vereins, ist in einer komfortablen Situation, also eigentlich alles Suche für ihn.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass er sich da gar nicht so großartig Gedanken drüber macht. Also so habe ich Mitch Weiser kennengelernt, der lässt da ein Stück weit sein Herz sprechen oder trägt das Herz da auf der Zunge, weil es ihm um den Fußball und um den Verein geht. Er hat ja deutlich betont, dass er sehr, sehr gerne bei Werder bleiben möchte und sich seine Zukunft bei Werder vorstellen kann, aber dafür eben was getan werden muss. Und das ist der Punkt, der ihn bewegt. Ich finde, du weißt, wenn du einen Mitchell Weiser an ein Mikrofon stellst, dass da vielleicht auch mal ein Satz fallen kann, der dem Verein vielleicht nicht so gefällt. Und ich glaube auch, dass, also er hat ja nun nichts gesagt, was die Menschen überrascht hat, und er wird auch nichts gesagt haben, was im Verein die Leute überrascht hat. Das Überraschende ist, dass er es öffentlich gesagt hat, und ich glaube, das ist auch das, was Clemens Fritz, der bei uns im Gespräch dann im Nachgang sagte, er habe bislang nur Bruchstücke davon gehört, also noch nicht das ganze Interview, und deswegen zu dem Zeitpunkt sich auch noch kein abschließendes Urteil erlauben wollte, aber gesagt hat, das, was er gehört hat, das hat ihn verwundert, weil man hat vor ein paar Wochen miteinander gesprochen, sie auch über die Zukunft unterhalten, mit Schweizer Vertrag im Sommer läuft ja aus. Und er war jetzt verwundert über diese Aussagen. Und ich glaube nicht um den Inhalt der Aussage zwingend, sondern dass der Profi sich da halt hinstellt und diese Aussagen in dieser Deutlichkeit tätigt. Vielleicht ist Mitchell Weiser einfach, ja, vielleicht ist es ihm ein Anliegen, da auch nochmal Leute wachzurütteln und zu sagen, so kann es eben nicht weitergehen. Wie gesagt, inhaltlich geht da, glaube ich, keiner irgendwie dagegen. Also er, weil viele, glaube ich, das so sehen, das ist auch dieser Punkt, den, glaube ich, viele Fans so sehen. Mhm. Endlich sagt es mal einer. Ja, ich finde es trotzdem auch ein Stück weit gewagt, weil du natürlich noch mehr Unruhe reinbringst. Du weißt jetzt nicht, wie geht's auch für Mitchell Weiser weiter? Hat das irgendwelche Folgen? Clemens Fritz hat nur gesagt, wir werden da intern noch mal drüber reden. Mal gucken, ob sich da in den nächsten Tagen noch ein paar Neuigkeiten ergeben lassen. Aber klar, es zeigt natürlich auch, und das alles andere wäre ja auch wirklich verwunderlich, dass die Spieler sich natürlich auch mit dieser Gesamtsituation beschäftigen. Und natürlich denkst du in der Mannschaft darüber nach, warum haben wir diese Situation, die wir jetzt haben. Und dann kannst du jedem Fußballer noch so sehr vorwerfen, dass er eigentlich nur Fußballer ist, weil er sonst nichts in der Birne hat, was ja auch nicht stimmt. Aber natürlich machen die sich Gedanken darüber, wie konnte es so weit kommen. Und wenn Mitch Weiser sagt, wir haben 2 Jahre lang zumindest an die Tür von Europa geklopft, ohne dass das jetzt jedes Mal Hurra-Fußball war. Aber es war halt anders unter Ole Werner und dem hat er hinterher getrauert. Und es war sicherlich ein bemerkenswerter Moment. Ich bin auch gespannt, welche Folgen das haben wird. Ob das jetzt die ganz großen Konsequenzen sofort auch im Verein hat, glaube ich eher nicht.
Also du weißt ja, ich bin ja eine Freundin offener Worte und klar, man kann das aus zwei unterschiedlichen Perspektiven sehen. Man kann zum einen sagen, das ist ein gesunder Konflikt, der da gesucht wird. Andere sagen vielleicht, damit hat er eine Grenze überschritten. Eins ist klar, Werder 81 macht sich Sorgen um die Zukunft von Mitch Weiser und du hast das gerade ja auch schon touchiert, denn Werder 81 schreibt, da hat Weiser den Finger nochmal richtig in die Wunde gelegt, was in der Deutlichkeit zwar überrascht hat, was aber aus meiner Sicht durchaus angebracht ist. Wie schätzt ihr das ein, wenn das jetzt auch noch Konsequenzen für ihn hat, glaube ich leider nicht mehr an eine Verlängerung. Ja, das ist die große Frage, ne? Also wird man da vielleicht vereinsseitig auch die Reißleine ziehen und sagen, wir verlängern seinen Vertrag nicht oder wird man da ganz klar seine Leistung abkoppeln von dem, was da verbal kam? Clemens Fritz wird sicherlich nochmal nachlegen. Wir hoffen ja nicht, dass da jetzt ein Rosenkrieg ansteht, aber dazu sind die ja wahrscheinlich Profis genug, oder? Das dann intern zu klären.
Genau, so ein radikaler Schritt würde mich jetzt auch wirklich sehr, sehr wundern. Man wird sich da definitiv intern nochmal zusammensetzen und das besprechen und wird nochmal genau drüber reden, welche, also ob das sein musste einfach. Ich glaube, darum geht es aus Vereinssicht in erster Linie. War es nötig, das jetzt so offen zu kommunizieren, aus Vereinssicht wohlgemerkt. Da Mitch Weiser ja aber auch betont hat, er würde sehr, sehr gerne beim Verein bleiben, glaube ich, ist das für Vereinsseite ja auch ein interessantes Zeichen und wichtiges Merkmal. Nichtsdestotrotz würde ich mich nicht wundern, wenn der Spieler trotzdem irgendwie in irgendeiner Form eine Strafe bekommt, ob die dann am Ende offen kommuniziert wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber natürlich musst du dem Spieler, und das Thema ist damit jetzt in der Öffentlichkeit, musst du diesem Spieler aufzeigen, wenn er denn bleiben soll und bislang ist das ja nach allem, was wir gehört haben, der Wunsch des Clubs. Musst du diesem Spieler halt aufzeigen, wie ist es möglich, eine wieder andere Saison hinzubekommen als die jetzige? Und das wird, glaube ich, dann die große Kunst sein, weil da schätze ich Mitchell Weiser eben auch nach allem, wie man ihn so kennengelernt hat, eben ein, wenn der relativ schnell das Gefühl hat, okay, hier tut sich eh nichts. Und damit meine ich gar nicht mal, dass sich vielleicht im Führungsgremium was ändert, sondern einfach, dass man ihm in Anführungszeichen versichert, okay, wir werden zwei neue Stürmer, wir holen einen neuen Mittelfeldmann und auf den und den Positionen bauen wir uns vielleicht auch noch anders auf. Wenn man ihm diese Signale gibt oder eben nicht gibt, dann wird er daraus vielleicht seine Konsequenzen ziehen. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ich finde ja ganz grundsätzlich, ne, mal abgekoppelt von dieser speziellen Situation, schwierig, dass Spielern da immer dieser Maulkorb verpasst wird. Ich meine, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, wir lieben die offene Meinungsäußerung und dass da immer so eine Strafe gleich auf den Fuß folgt. Ich habe da immer so mein Thema mit im Fußball. Also das ist ja nicht nur bei Werder so, sondern generell. Natürlich bringt das Unruhe rein, aber wenn es so brodelt unter der Oberfläche, ist es ja auch gut, dass mal jemand Tacheles spricht und die Dinge benennt.
Ja, aber wir quatschen jetzt drüber. Jetzt wird es die nächsten Tage Berichte darüber geben, nicht nur bei uns, sondern auch bei allen anderen. Man wird immer wieder dabei gefragt. Das ist natürlich ein Thema, das willst du dir eigentlich ersparen. Also das kann ich von Vereinsseite schon verstehen, dass man das lieber intern klärt, weil da ist dieses Thema eh präsent. Also ich könnte mir vorstellen, ob es nun Mitchell Weiser ist oder ob es von mir aus ein Marco Friedl ist, der ja auch sich nie gescheut hat, öffentlich Dinge anzusprechen. Der wird auch intern sagen, ey Leute, was zeigt ihr mir ja eigentlich fürs nächste Jahr auf? Wie wollen wir eigentlich eine andere Saison spielen? Das wird er da, hoffe ich zumindest, aber so wie ich ihn einschätze, glaube ich das auch, definitiv auch ansprechen. Nur du möchtest natürlich nicht, dass solche Sachen in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, weil es geht, und so doof das klingt, es geht nun mal eben ums Jetzt. Und das ist halt der sportliche Erfolg. Und es hilft dir nichts, wenn wir jetzt eine Woche lang über Mitch Weiser und dessen Kritik reden. Und am Ende wird das Spiel gegen Köln vergeigt, weil da der Fokus irgendwie fehlt.
Dann reden wir doch viel lieber über das Verletzungspech, oder? Das Thema, das Werder immanent scheint. Ich habe es eben schon gesagt, muskuläre Probleme, ganz schwierig, ja, diese Wortkombination. Wir werfen mal den traditionellen Blick ins Krankenlager. Du hast ja schon die zwei Ausfälle besprochen mit mir, die es vor der Partie gab, Jens Day und Karim Koulibaly, die eigentlich beide spielen sollten. Nochmal ganz kurz, also das war wirklich extrem kurzfristig, dass es hieß, die können jetzt nicht auflaufen, weil sie eben, ja, was auch immer, muskuläre Probleme haben.
Muskuläre Probleme haben, genau.
Ja, gut, okay, es das wollte ich nur nochmal abräumen, nochmal klarziehen. Und dann haben wir jetzt unsere Merle aus Lilienthal, nicht unsere, aber Merle aus Lilienthal. Du gehörst uns nicht, Merle, aber du hast uns deinen Beitrag geliefert, was ich super finde. Weil ich finde, wir haben viel zu wenig Frauen in diesem Podcast. Also ihr Lieben, wenn ihr weiblich seid und das hört, nach Ostern wünsche ich mir, dass wir mehr weibliche Beteiligung im Nachspieldeich haben. Jetzt aber mal, das, was Merle uns reingeworfen hat. Sie hat sich nämlich unter der Woche, also als Länderspielpause war, Gedanken gemacht und uns das hier geschickt.
Wie kann es sein, dass wir mittlerweile mehr verletzte Spieler als unverletzte Spieler haben? Gefühlt bei jedem Training irgendwie irgendwo etwas passiert. Jetzt Keke Top. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich mache mir wirklich große Sorgen um unsere Spieler.
Ja, die Deichstube hatte das Thema ja auch in der vergangenen Woche mit den vielen Verletzungen. Im Bundesliga-Durchschnitt liegen wir mit unserem Verletzungspech tatsächlich hinter Wolfsburg auf Platz 2. Malte, bring uns Licht rein. Woran liegt das denn jetzt? Ist es die Leistungssteuerung? Passt da was nicht? Oder gehen die im Training so ans Limit, dass die Spieler da vielleicht fette Beute sind für die Verletzungen? Erklär's uns.
Nee, man muss es tatsächlich, glaube ich, von zwei Seiten betrachten. Du hast einerseits diese Verletzungen, die einfach passieren und bitter sind. Dazu gehört Mitchell Weisers Kreuzbandriss im Sommer. Dazu gehört Keke Tops Kreuzbandriss jetzt in diesem internen Testspiel. Dazu gehören Verletzungen wie die von Julian Malatini. Oder auch Felix Agu unter der Saison, wo du einfach getroffen wirst, die im Spiel passieren können, die bitter sind, weil sie auch lange dauern. Und dann hast du aber diese kleinen Verletzungen, muskuläre Probleme etc., die nicht richtig auskuriert werden können, weil das Personal nicht da ist, haben wir vorhin schon kurz gesagt. Da müssen immer wieder Spieler viel schneller wieder da sein und funktionieren und auch im Training präsent sein, weil die Lücken einfach zu groß sind, die geschlossen werden müssen. Und das ist natürlich, auch das haben wir ja schon gesagt, wieder eine Summe dieser zum Teil verunglückten Kaderplanung. Und dafür trägst du jetzt die Konsequenzen, dass du halt Spieler hast, die eigentlich deine Stützen sind, die aber funktionieren müssen, damit du nicht solchen Leuten wie, ich sag jetzt, wenn wir in der Defensive sind, einem Mick Schmetkins, dem wünschst du, dass er natürlich in der Bundesliga irgendwann richtig ankommt. Und eigentlich wünschst du dir für so ein Talent, dass es langsam reifen kann, dass es immer mal wieder Einsätze bekommt. Und dann wird es irgendwann soweit sein, dass er regelmäßig spielt. Aber ihn jetzt sofort reinzuschmeißen in einer der wichtigsten Momente der Vereinshistorie, weil du nicht zum dritten Mal absteigen willst. Das kann funktionieren, es kann aber auch voll nach hinten losgehen und zwar so sehr, dass du diesem Jungen mehr schadest, der sich vielleicht alles ja dann auflastet, weil er denkt, er hat die entscheidenden Fehler gemacht oder so. Ist nur ein Beispiel. Aber so könnte es im schlimmsten Fall laufen. Natürlich hoffst du als Trainer, du willst einen Spieler einsetzen, der schon Bundesliga-Erfahrung hat, der genau weiß, was auf ihn zukommt. Da sind wir wieder bei Amos Pieper. Der wollte unbedingt spielen, hat aber im Prinzip nur 4 Trainingseinheiten gehabt. Die sind alle gut gewesen. Also es hat alles funktioniert, wurde uns versichert. Aber trotzdem hast du natürlich eigentlich die Idee, okay, den belasten wir jetzt mal noch nicht, sondern warten noch eine Woche und dann ist der gegen Köln wieder annähernd bei 100%. Aber nein, auch der musste jetzt früher wieder kommen. Hat sich jetzt auf eine andere Art und Weise verletzt, aber solche Situationen gab es eben immer wieder. Und deswegen ist ein Niklas Stark ist das Paradebeispiel dafür. Der musste irgendwann spielen und ich bin mir sicher, schon beim ersten Mal, als er wieder gespielt hat, war der eigentlich nicht in der Verfassung, aber er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, was ihm hoch anzurechnen ist. Aber unter dem Strich ist das eigentlich keine Basis, um gesund durch eine Saison zu kommen. Und so summieren sich, glaube ich, diese ganzen Verletzungen.
Aber das heißt, dass Werder ja da auch perspektivisch dann in einen Teufelskreis gefangen ist. Also ich meine, in den nächsten Wochen bis zum Saisonende wird sich daran nicht viel ändern. Dann hast du eine Pause, klar, genau. Da können sich alle wieder irgendwie regenerieren. Und dann hast du vielleicht neue Spieler, die dazukommen. Aber das ist dann auf jeden Fall ein Thema, was man in der neuen und nächsten Saison engmaschiger betrachten sollte. Wobei das ja jetzt auch, es ist ja keine Rocket Science. Ich meine, das hättest du vor dieser Saison ja auch schon wissen müssen. Aber gut, da sind wir wieder beim Thema Verantwortliche. Das wollen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Genau, also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also gut, dann legen wir das Thema mal ad acta, was klar ist. Werder wird den Bus vollkriegen. Nächsten Sonntag geht es nämlich auswärts gegen den FC. Ich bin vor Ort, das wird ein richtungsweisendes Spiel. Ja, ja, ich gehe ja gerne mal auf Auswärtsfahrt mit meinen Jungs. Ne? Also wir werden den ICE besteigen, 8 Uhr irgendwas geht's los. Freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass Daniel Thun dann genug Spielermaterial, wie es immer so schön heißt, zur Verfügung steht. Was kann denn gehen gegen den FC, der ja morgen erst ran muss gegen Frankfurt?
Ja, also einerseits natürlich die große Hoffnung, dass tatsächlich einer dieser angeschlagenen Spieler zurückkehrt. Grundsätzlich aber muss einfach gegen den FC eine Menge gehen und ich glaube auch, dass es gehen wird. Also ist ja jetzt auch nicht ein Quell des Selbstbewusstseins, was da gerade am Rhein unterwegs ist. Also wir haben ja auch sehr gelitten zuletzt. Klar, da gab es jetzt den Trainer, die Trainerentlassung und trotzdem, für Werder ist das eines dieser Spiele, dieser ganz wenigen, die du noch hast, die du fast gewinnen musst. Dann hast du noch auf jeden Fall den HSV und dann hast du auch noch Augsburg. Das sind die drei Partien, gegen die oder in denen du dich mehr als achtbar aus der Affäre ziehen musst, die du am besten nicht verlieren darfst, weil dann das restliche Programm drumherum ist jetzt nicht einfach. Mit Stuttgart, mit Dortmund, mit, wen haben wir noch? Die Hoffenheimer sind noch dabei. Also deswegen sind das die drei erstgenannten Gegner, gegen die du performen musst. Und natürlich ist das in Köln absolut möglich. Sonntag hat den Vor- und den Nachteil zugleich, dass man weiß, wie die Konkurrenz gespielt hat, zumindest größteilig. Und ja, also da muss geliefert werden aus Bremer Sicht, aber möglich ist es allemal.
Möglich ist es allemal. Also wir hoffen auf drei Punkte, die wir vom Rhein entführen oder dem Rhein entführen. Kann man drehen und wenn, wie man will, drei Punkte sind drei Punkte. Gut, dann sind wir mal gespannt, wie das jetzt heiter weitergeht in diesem grün-weißen Verein. Ich bedanke mich bei dir, schicke dich jetzt mal Richtung Bett, denn bei dir ist es jetzt 22:34. Genau. Und an euch ein Dankeschön, dass ihr wieder fleißig mitgemacht habt. Eure Nachrichten gegen an den 0160. 9821 3x84. Ich wünsche euch frohe Ostern. Bedanke mich auch beim restlichen Team der Deichstube, das zum Beispiel im Hintergrund gewirkt hat wie Bjarne oder Dennis. Muss ja auch mal ein Dank rausgehen, ne? An das große Team im Hintergrund.
Immer.
Ganz lieb, dass ihr immer wieder mitdenkt und uns diesen wunderschönen Podcast hier auch so nett verpackt. Kriegt ja immer so eine Audioverpackung. Gut, damit ist alles gesagt. Ja, hast du noch irgendwas? Noch irgendwas, was wichtig wäre, was
nee, ich kann auch, mit? Ja. Ich kann eigentlich auch nur noch frohe Ostern wünschen. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wenn es bei mir 22.34 Uhr ist, wie spät ist es denn bei dir eigentlich?
Bei mir ist es 15.35 Uhr und das liegt daran, dass ich immer noch in Mexiko bin. Ich habe mir übrigens ein mexikanisches Trikot der Nationalmannschaft gekauft. Da freue ich mich schon diebisch drauf, wenn ich das in Deutschland trage. Aber natürlich nur dann, wenn mein Werder-Trikot in der Wäsche ist. Ansonsten geht da gar nichts.
So, ja, die schnellste
so in etwa. Nee, ich bin Mexiko. Hier schon im Chill-Modus. Also muy tranquilo, sagt man ja hier gerne.
Sehr gut. Ja, dann genieß es noch. Also dann frohe Ostern auch an euch alle da draußen und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Hasta la vista. Macht's gut. Cheers vom Nachspieldeich.